Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag im Rahmen des Symposiums Krisen der Realität. Der Soziologe Armin Asehi von der Ludwig-Maximilians-Universität München sprach am 27. Oktober 2017 an der ZU über die Realität der Realitätskrise.
Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin und das in einem doppelten Sinne. Erstens, weil ich mich sowieso freue, dass ich hier eingeladen bin und zweitens, dass es geklappt hat. Ich bin mit dem Automobil von München aus unterwegs gewesen und stand bereits am Romanplatz in München 40 Minuten, weil ein Lastwagen ein Problem gemacht hat. Und wir treffen uns hier, um über die Krise der Realität zu sprechen. Das hat eine gewisse Ironie, weil ja ganz offensichtlich die Widerständigkeit der Welt sehr reale Folgen hat. Es ist keineswegs so, dass diese Diskussionen in einem realitätsfreien Raum diskutiert werden können, sondern dass wir doch davon ausgehen müssen, dass vieles von dem, was hier passiert, einen sehr realistischen Untergrund hat. Insofern muss ich gestehen, sind für mich viele der Diskussionen im Bereich des Konstruktivismus versus Realismus oder wie diese Unterscheidungen alle heißen, eigentlich immer schon vergleichsweise unbedeutend gewesen, weil es sich um merkwürdige Ersatzdiskussionen gehandelt hat. Also wer den Konstruktivismus für einen reinen Konstruktivismus im Sinne der Beliebigkeit von Sätzen hält, wer den Realismus für eine 1:1 Abbildung der Welt in irgendwelchen sonstigen Realitätsebenen, Sie kennen die Adequatio Rei et Intellectus des heiligen Thomas von Aquin, die ja auch eigentlich eine ironische Vorstellung eher war als eine realistische oder eine realistisch-ironische. Wie auch immer, wer sozusagen hier Extrempositionen einnimmt, hat ohnehin das Klassenziel nicht erreicht. Ich habe mir erlaubt, den Titel meines Vortrags bei der Vorbereitung zu ändern und ich will auf eine weitere widerspenstige Realität hinweisen. Dieser Vortrag musste bereits vor einer Woche geschrieben sein. Und es ist in meinem Leben, wie soll ich sagen, kommt eigentlich nicht vor, weil er aufs Englisch übersetzt werden sollte, damit Eva Illus gleich darauf reagieren kann. Und das ist eigentlich gar nicht das Interessante, sondern das Interessante ist, ich pflege Vorträge zumindest in deutscher Sprache, in Englisch brauche ich schon ein Manuskript, aber in deutscher Sprache freizuhalten, um mich überraschen zu lassen von der Situation des Vortrags. Das macht wahrscheinlich jeder, der immer länger Vorträge hält. Und jetzt bin ich in der Situation, dass die Realität des Vortrags vor mir liegt und ich mich in das Manuskript hineinbegeben muss. Und es ist unglaublich, das fällt mir wahnsinnig schwer. Das fällt mir auch im Englischen schwer, weil ich dann versuche, immer rauszugehen. Aber ich bin sozusagen im Englischen so, sagen wir mal, nicht so performt wie im, performt ist jetzt Englisch, also wie im Deutschen, sodass ich dann in das Manuskript gerne zurückgehe. Und ich werde mich jetzt tatsächlich mal, wir haben es anders abgesprochen, an das Manuskript halten. Und ich gucke mal, dass das klappt. Und ich sage das nicht aus Koketterie, das könnte man auch so interpretieren, sondern das ist eine interessante Frage, dass das, was an uns selbst habitualisiert ist, eine realistische Widerständigkeit hat. Also, dass die Dinge sozusagen von uns getan werden, ohne dass wir sie vollständig als Objekt verwenden können, beziehungsweise, dass sie uns vollständig verfügbar sind, hat offenbar etwas damit zu tun, dass wir es mit Realitäten zu tun haben, die bisweilen unsichtbarer sind als die, die dafür bezahlt werden, Realitäten zu beschreiben, vorstellen können. So. Der Vortrag heißt jetzt die Krise der Realität und die Realität der Krise. Die größte Krise der Realität wird ohne Zweifel, so behaupte ich, durch Wissenschaft und Kunst selbst erzeugt. Wenn ich mir vorstelle, jetzt bin ich schon raus aus dem Manuskript nach dem ersten Satz, aber es ist das letzte Mal, wenn ich mir vorstelle, dass in den Diskussionen nach Demonstrationen oder während Demonstrationen gegen diese Fake News Geschichten und Donald Trumps Lügen, Paraden und ähnliche Dinge, Wissenschaftler, richtige Wissenschaftler behaupten, dass es zu Fakten keine Alternative gibt, dann ist es, sagen wir mal, freundlich formuliert naiv. Zumindest naiv in der Art und Weise, dass man sagen kann, dass wir Wissenschaftler doch irgendwie sehr daran gewöhnt sind, dass Aussagen über Fakten, und nichts anderes können wir ja tun, als Aussagen über Fakten zu machen, mit Alternativen konfrontiert werden. Man müsste sonst zum Beispiel keine Tagungen organisieren, weil wenn alle einfach das Faktum mitbringen mit 3 oder 7 oder 12 Sätzen, dann müsste man darüber nicht diskutieren, denn es gibt Alternativen zu Aussagen über Fakten und es gibt auch Alternativen zu Fakten, nämlich Wissenschaft, die über Fakten resoniert und Kunst, die versucht, Fakten darzustellen. Also ich gehe jetzt zurück. Eine Gesellschaft, in der es Wissenschaft und Kunst gibt, hat in sich selbst Instanzen ausdifferenziert, die begründete Zweifel daran etablieren, dass die Welt so ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Selbst eine Wissenschaft, die in ihren Programmen einen radikalen Realismus behauptet, und das kommt derzeit tatsächlich wieder, und selbst eine Kunst, die sich um naturalistische Abbildung bemüht, verweist auf die Kontingenz und die Krise der Realität. Auch die realistischste Wissenschaft mit radikalstem Wahrheitsanspruch muss zwischen ihren Gegenstand und ihrer Aussagen Forschung, Methoden, Messgeräte, Daten und Erkenntnisprozesse setzen. Spannenderweise haben auch diese Texte Autorennamen. Das ist eigentlich die größte Form der Destruktion oder Dekonstruktion einer beobachterfreien Realität. Auch solche Wissenschaft liefert, der Satz stand jetzt nicht im Manuskript, auch solche Wissenschaft liefert also mit, dass Realität nicht unmittelbar zugänglich ist. Und der Hinweis auf Wissenschaftstheorie ist bereits ein Hinweis darauf, dass das Verhältnis von Erkenntnis und Realität nicht trivial ist. Für Wissenschaft, die nicht bloß auf solche 1-zu-1-Korrelation setzt, und das ist die meiste, gilt das eben erst recht. Es ist sogar der entscheidende interne Diskurspunkt wissenschaftlicher Selbstbeobachtung, die Frage zu beantworten, wie sich die Realität im Hinblick auf bestimmte Fragestellungen, Theorien und Methoden darstellen lässt. Vielleicht sogar im Hinblick auf bestimmte Karrieren. Dass Realität dargestellt, kommuniziert werden muss, versieht sie mit dem Index einer beobachteten Realität, mit dem Ziel, der beobachterunabhängigen Realität näher zu kommen. Noch deutlicher versetzt die Kunst die Realität in eine Krise, weil sie nicht einmal so tut, als gehe es um die asymptotische Annäherung an eine beobachterunabhängige Realität. Vielmehr geht es der Kunst um den Beobachtungsprozess selbst. Auch das naturalistischste Porträt ist eben ein Porträt und kein Gesicht. Während die Funktion der Wissenschaft noch so tut, als wolle sie mit wahrheitsförmigen Sätzen sagen können, was der Fall ist, weist die Kunst darauf hin, wie fragil der Zugang zu dem ist, was der Fall ist. Die Funktion der Kunst besteht sogar darin, auf die Form selbst hinzuweisen, sichtbar zu machen, was die anderen Weltzugänge unsichtbar machen wollen. Wird es von manchen für die Wissenschaft noch als Störung empfunden, wenn man Spuren des Methodischen sichtbar macht, ist der als Pinselstrich sichtbare Pinselstrich auf einem Porträt der Hinweis darauf, wie schwer zugänglich auch richtige Gesichter sind, nämlich gar nicht, außer über jene Wahrnehmung, die uns ein realistisches Schnippchen schlägt, indem sie sich selbst unsichtbar macht. Die Wahrnehmung wohlgemerkt. Schon wahrnehmungsphysiologisch lässt sich die Wahrnehmung nicht wahrnehmen. Dafür steht der blinde Fleck, der mehr ist als eine Metapher, sondern eine physiologische Voraussetzung dafür, dass die Wahrnehmung des Wahrnehmungsapparates nicht als Wahrnehmung wahrgenommen wird, sondern eine Welt zeigt, mit der wir so umgehen können, als sei sie so, wie sie in der Wahrnehmung erscheint. Die evolutionäre Anpassung von Wahrnehmungsapparaten an die für den wahrnehmenden Organismus relevante Umwelt erzeugt erst jene Realität, die dem Organismus als von ihm unabhängig erscheint. Ich gehe mal kurz raus. Ich habe mal einen Vortrag von einem Primatenforscher gehört über die Bedingungen darüber, wie ein Schimpanse in der Lage ist, Lianen zu greifen. Mit ähnlichen Wahrnehmungsapparaten, die auch wir Menschen haben. Das heißt, die Wahrnehmung ist objektiv gesehen dieselbe. Die Selektivität durch die wahrnehmungsphysiologischen Bedingungen, die dieser Schimpanse hat, sind andere, sodass die Priorität auf einer Liane liegt und nicht auf etwas anderem. Wir würden vielleicht auf andere Dinge achten. That's not so important, what I said in the last sentence. Die Intentionalität des Menschen etwa auf soziale Beziehungen, das sind unsere Lianen, hat viel damit zu tun, dass man die Gattung, übrigens auch das exponentielle Wachstum des Gehirns, nur verstehen kann, wenn man sieht, dass Menschen stets in sozialen Strukturen, also Erwartungsräumen legen, die komplexer zu lesen sind als die materielle Umwelt. Dazu bedarf es einer besonders sensiblen Wahrnehmungsform. Vielleicht ist die Kunst gerade deswegen eine soziale Erweiterung der nervösen Wahrnehmung, indem sie darauf hinweist, wie kontingent die Wahrnehmung ist, nicht nur die Wahrnehmung der objektiv genannten Welt der Dinge, sondern auch die der subjektiv genannten Welt oder der sozial genannten Welt. Sieht man sich Wissenschaft durch die Brille der Kunst an, erzeugt diese gerade durch ihre Orientierung an Exaktheit eine manchmal geradezu ironische Idee davon, wie unerfüllbar jenes Bemühen ist, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen. Für dieses Problem gibt es ausgearbeitete philosophische und epistemologische Programme von starken Ontologien über die Adequatio rei et intellectus, habe ich schon gesagt, bis zu bloß noch denknotwendigen Bedingungen der Erkenntnis. Ich rede hier über Wissenschaft und Kunst, weil ihre Reflexionstheorien seit der Autonomisierung der Kunst durch Selbstbeobachtung und seit der Methodisierung der Wissenschaft durch Erkenntnis- und Wahrnehmungskritik auf etwas hinweisen, was man die Krise der Realität nennen könnte. Allerdings ist der Topos Krise der Realität ein vielleicht allzu trauriger Begriff. Traurig in dem Sinne, dass er sich an etwas abarbeitet, das es nie zuvor gegeben hat, weil es schlicht nicht als Problem erschien. In einer Gesellschaft, in der wichtiger war, wer etwas sagt, als was gesagt wird, das dürfte für solche Gesellschaftstypen gelten, die primär stratifikatorisch differenziert sind, also für Hochkulturen, stellen sich weniger Erkenntnis- als Machtprobleme. Erst die primär sachlich, also funktional differenzierte moderne Gesellschaft stößt neben der Tatsache, dass Differenz durch unterschiedliche Sprecherstrata gesetzt wird, auf die Differenz unterschiedlicher sachlicher Orientierungen. Die klassische Oben-Unten-Welt stratifizierter Hochkulturen hatte keine Realitätskrise, weil sie sich als Gesellschaft in einem Prinzip integrieren konnte. In einem Prinzip ist wichtig zu sagen. Perspektivität war vor allem eine Perspektivität im Hinblick auf Körper und Menschengruppen, Räume und Strata, auf Oben-Unten-Kodierungen. Niklas Luhmann formuliert sinngemäß, diese Gesamtselektivität der Welt in ein Oben-Unten-Schema erschien von allen Positionen her gesehen als gleiche, unabhängig davon, ob man von oben oder von unten schaut. In nur wenigen Sonderbereichen entstanden Differenzen sachlicher Weltzugänge. Begonnen hat das etwa mit der Ausdifferenzierung weltlicher und säkularer Herrschaftstitel, mit der Ausdifferenzierung von technischen Fertigkeiten und Sonderwissen oder mit Naturbeobachtungen, die begannen, in Widerspruch mit religiösen Narrativen zu geraten. Wir kennen die historischen Fälle dazu. Die kopernikanische Wende etwa hat eine Krise der Realität dergestalt erzeugt, als die Frage der Heliozentrik dazu geführt hat, dass die Frage des Zentrums von unterschiedlichen Seiten her unterschiedlich beantwortet werden musste. Und der Augsburger Religionsfrieden von 1555, dessen Formel cuius regio, eius religio, die politische Autorität dem religiösen Bekenntnis vorordnet, führt Perspektivendifferenzen in die Welt ein, die sich nicht mehr dem Oben-Unten-Schema unterordnen, muss man ironischerweise sagen, ließen. Die Krise der Realität war also das Ergebnis einer Erfahrung von Perspektivendifferenz, die nicht in einem gemeinsamen Schema aufgehoben werden konnte. Um das sichtbar bzw. handhabbar zu machen, vielleicht auch, um es zu entschärfen, bearbeiten die Sonderfunktionen Wissenschaft und Kunst exakt diese Erfahrung mit Perspektivendifferenz. Um ein Missverständnis vorzubeugen. Das ist nichts, was bei Wissenschaftlern oder Künstlern kognitiv repräsentiert werden müsste. Sie müssen das, was sie tun, nicht einmal wollen, aber tun. Beide, Wissenschaft und Kunst, erzeugen Mentalitäten, die womöglich zeigen wollen, wie es wirklich ist, um letztlich Anschlussfähigkeit für Kommunikation zu ermöglichen, die exakt das Gegenteil tun. Also wenn Wissenschaft besonders stark behauptet, wie es wirklich ist, wird man erst darauf hingewiesen, dass man auch anders behaupten könnte, wie es wirklich ist. Und damit hat man sozusagen ironischerweise schon das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich wollte. Und Kunstwerke indizieren Realität schon dadurch, dass es Kunstwerke sind, weswegen eine der größten Provokationen der Kunst des 20. Jahrhunderts der Einsatz von ohne Zweifel realen Gegenständen als Kunstwerken besteht, zum Beispiel Suppendosen. Das Beispiel ist selbsterklärend. Es geht dabei um die Krisenhaftigkeit des Sehens. Warum Krise? Ist es eine Krise? Jedenfalls wird es so diskutiert. Das 20. Jahrhundert ist voll von Krisenbeschreibungen, sowohl der künstlerischen Praxis, die sich den ästhetischen Erwartungen des Publikums ebenso entfernt, wie einer irgendwie kontrollierbaren Verstehbarkeit, als auch der wissenschaftlichen Relativierungen durch postklassische Erkenntnistheorien. Von der Diskussion über das Verhältnis von Modell und Realität in der Kernphysik bis zur poststrukturalistischen Dekonstruktion des Geschlechts, von den Objektivitätsansprüchen nomothetischer Wissenschaften bis zur Kritik an Erkenntnisinteressen reicht die Selbstreferenzialisierung wissenschaftlicher Kommunikation. Wissenschaft beschäftigt sich mit der Wissenschaftlichkeit möglicher Aussagen, nicht unmittelbar mit dem Gegenstand, der ja nur ein Gegenstand der Erkenntnis sein kann. Beide, Kunst und Wissenschaft, verdoppeln die Welt und können das nicht wirklich vermeiden, selbst wenn sie, ich wiederhole mich, Programme fahren, in denen sie das Gegenteil, wenn nicht behaupten, so dann wenigstens simulieren wollen. Was beide tun, ist das, was ich die Verdoppelung der Welt nenne. Jeglicher Weltzugang, schon die Formulierung Zugang verweist darauf, dass die Welt nicht unmittelbar zugänglich ist, also jeglicher Weltzugang ist durch sich selbst gebrochen. Diese Gebrochenheit thematisieren Wissenschaft und Kunst explizit, machen damit auf jene Verdoppelung der Welt aufmerksam. Das kann ich hier nur an Beispielen andeuten. Am deutlichsten wird die Verdoppelung der Welt an der Schrift sichtbar. Die Schrift verdoppelt die Welt, indem sie für etwas steht, das sie aber nicht ist und dabei dann letztlich ein eigenes ist, dem man das Verdoppelnde zugleich ansieht und nicht ansieht. Zugleich verweist die Schrift auf die Differenz vom autoritativen Sprecher, dessen Sprechakt in Echtzeit weniger unmittelbar, besser weniger zeitfest zu beobachten ist. Insofern fällt es dem gedruckten Wort, wiewohl es mit größerer Autorität auftreten kann, schwerer, seine Autorität auch wirklich durchzusetzen. Schrift muss gelesen werden. An der Schrift lässt sich die Lesbarkeit der Welt insofern studieren, als die Dinge schriftlich zwar positiv vorliegen, Schrift aber nicht nur wahrgenommen werden will, sondern stets zu lesen ist, worin die Brisanz etwa der lutherschen Bibelübersetzung liegt. Religion verdoppelt die Welt aus immanenter Perspektive in die Transzendenz, von der aus die Welt dann beobachtet werden kann. Das religiöse und auch das theologische Denken haben stets auf die Paradoxie immanenter Kommunikation hingewiesen. Die Immanenz der Schöpfung versperrt den Weg zum Schöpfer und macht ihn dadurch erst ansprechbar. Indem der theologisch Resonierende sich selbst als Geschöpf jenes Horizonts ausweist, den er zu beschreiben trachtet, stößt er auf die Paradoxie, dass er letztlich seine eigene Voraussetzung beschreiben müsste, für die er exakt über diese Voraussetzung verfügen können müsste. Insofern lebt Religion davon, den Gegenstand ihrer Glaubensgewissheit im Ungewissen zu halten und entfaltet diese Paradoxie damit, Gewissheit im Medium des Ungewissen und Sicherheit im Medium des Unsicheren zu formulieren. Es ist zu beobachten, dass Religion erst als Religion auftritt, seit sie eine Kontextur präsentiert, die sich von anderen unterscheidet. Damit ist nicht die Unterscheidung zwischen einer heiligen, einer profanen Sphäre gemeint, denn profan erscheint die Profanität nur aus religiöser Perspektive. Als Religion erscheint die Religion erst, seit es neben profanen und heiligen Sphären gleichzeitig auch solche gibt, die weder das eine noch das andere sind. Man könnte auch sagen, die nicht einmal profan sind. Und erst diese Ausdifferenzierung des Heiligen und des Profanen erlaubt es, dass sich eine spezielle Reflexionstheorie des Religiösen entwickelt, die jede spezielle Kontextur mit sagbaren Formen versorgt. Auch Erziehung verdoppelt die Welt, indem sie einerseits alles Denkbare kommunizieren kann, aber in eine pädagogische Form bringt und damit das thematisierte Original in eine lernbare Form bringt und indem sie andererseits als soziale Dirigierungsstelle, wie Schelsky so schön formuliert hat, in Form eines organisierten Schul- und Ausbildungswesens die Schichtungsordnung der Gesellschaft abbildet. Es ist ganz interessant, dass der Index des Pädagogischen sozusagen im konstativen Gehalt der Sätze oftmals nicht zu sehen ist, aber in der Situation. Ne? Also ich kann jemanden fragen, wo ist der Bahnhof, weil ich zum Bahnhof will oder weil ich rauskriegen will, ob er das weiß. Das zweite wäre pädagogisch. Also wenn man auf der Straße jemanden fragt, wie geht's zum Bahnhof, und sagt, dritte rechts, zweite links, sagt, super. Das kann man aber noch deutlicher sagen. Ist es ganz spannend zu sehen, dass diese Verdoppelung tatsächlich eine Verdoppelung dessen ist, was nur durch die Verdoppelung entsteht. Das Eigentümliche der pädagogischen Kommunikation liegt darin, dass hier bestimmte kommunikative Indexikalitäten außer Kraft gesetzt sind und etwa die Fragen gestellt werden, deren Antworten der Fragende bereits kennt. Eine Verdoppelung der Welt insofern, als die Welt zugleich imitiert wird, aber in eine andere Form gebracht wird, die dann leicht als pädagogisch identifizierbar wird. Im politischen System wird die Verdoppelung schon im Problem der Repräsentation deutlich. Das Politische stattet sich stets als Teil einer Gesellschaft mit der Selbstzumutung aus, für das Ganze zu stehen, und ist gerade deshalb gewaltnah gebaut, weil sie eben nicht das Ganze ist, sondern es nur abbildet. Nicht umsonst hat Politik in der modernen Gesellschaft spätestens seit den europäischen Religionskriegen ein Primat im Zugang zu kollektiv wirksamen gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen erhalten. Der Politik Verdoppelungsfunktion besteht darin, dass sich innerhalb des politischen Systems sehr wohl die Unterscheidung von politischen und nicht politischen Sachverhalten kommunizieren lässt, das aber explizit nur in politischer Form. Dem politischen System ist es bis in die Diktaturen des 20. Jahrhunderts am effektivsten gelungen, die Differenz zwischen gesellschaftlicher Vorlage und ihrer Verdoppelung unsichtbar zu halten. Soweit, dass es nach den europäischen Diktaturen nationalistischer, faschistischer und kommunistischer Art einer politisierten linken Generation gelungen ist, im Sinne Karl Schmitts alles für politisch zu halten und damit auch den Sozialwissenschaften eine letztlich politische Formierung ihres Grundbegriffs Gesellschaft aufzuzwingen. Für unser Thema ist das insofern von Relevanz, als auch die politische Realität der Fiktionalität einer Übersetzung des Gesellschaftlichen ins Politische verdankt. Für die Massenmedien ist die Verdoppelungsform nicht weiter erläuterungsbedürftig. Geld ist sicher eine der markantesten Formen des Verdoppelns. Der Wert von Produkten, Dienstleistungen, Anerkennung und so weiter lässt sich geldförmig ausdrücken. Und zugleich entsteht mit der Verdoppelung eine eigene Realität, die ihrerseits zum Original wird. Die marxistische Kritik des Kapitalismus hat exakt hier angesetzt, an der Verdoppelung der Arbeit und seiner Resultate durch Geld, das damit die Authentizität der wirklichen Welt korrumpiert. Die Paradoxie des Geldes wird aufgelöst durch seine Alternativlosigkeit. Niemand, auch nicht derjenige, der den Wert von etwas ökonomisch geldkritisch anders bestimmen will, kann heute in der Lage sein, den tauschrelevanten Wert von etwas jenseits seines Geldwertes beschreiben zu können, eben weil man mit, hier weise ich nochmal auf Niklas Luhmann hin, mit Niklas Luhmann Geld nicht nur als Tauschmedium, sondern vor allem als Kommunikationsmedium verstehen muss. Die Asymmetrie des Marktes als seine Voraussetzung, es muss immer jemanden geben, der etwas hat, das ein anderer nicht hat, damit es zu Transaktionen kommt, verbirgt die praktische Realität jenes selbsttragenden Konstrukts geldwirtschaftlicher Verhältnisse. Noch deutlicher macht das die Kultur, der wohl amorfste Begriff, den die Kultur- und Sozialwissenschaften zu bieten haben. Will man den Kulturbegriff nicht auf eine besondere Form der Hochkultur eingrenzen und ebenso wenig ihn dadurch entwerten, dass er schlicht jede Form der Generierung von Sinn und Bedeutung durch Deutungs-, Wahrnehmungs- und Handlungspraxen bezeichnet, lohnt sich ein empirischer Blick auf Formen, die sich selbst als Kultur ausgeben. Kulturen, man möge nicht nur an ethnische oder nationale Kulturen denken, Kulturen sind dann Formen, die sich einem Vergleich mit anderen Formen stellen und dadurch mit einer Identität ausgestattet werden. Etwas als Kultur zu bezeichnen, verstärkt also einerseits die Wahrnehmungsrichtung, man weiß dann immer schon, was eine bestimmte kulturelle Form ausmacht, und spendet damit eine Art kategoriale wie kategorisierende Sicherheit. Andererseits aber korrumpiert die dem Kulturschema inhärente vergleichende und kompetitive Komponente exakt diese Funktion, weil sie die Kontingenz der eigenen Perspektive als Perspektive sichtbar macht. Man könnte das für die Nationalkultur der Deutschen den Weg von Herder zu Hegel beschreiben. Geheilt werden kann das entweder durch besondere Betonung der Erhabenheit oder aber dadurch, dass es kulturalisierenden Formen gelingt, sich mit einem Claim für Geltung neben anderen Geltungen auszustatten. Für meine Argumentation ist nun dies wichtig, dass Kunst die Welt verdoppelt, also stets auf die Differenz von Original und Abbildung, von Welt und Weltzugang, von Subjekt und Objekt hinweist, dürfte verständlich sein. Wenn man auf die verdoppelnde Praxis der Kunst hinweist, scheint es so, als könne man damit das Besondere der Kunst auf den Begriff bringen und hätte eine lange Tradition im Rücken, die mit der Imitatio-Tradition beginnt und dann in die Emanzipation des Verdoppelnden vom Verdoppelten in der neuzeitlichen und modernen Kunst führt. Implizit arbeitet eine solche Perspektive mit einer Grundunterscheidung von Realität und Fiktionalität, wobei letzteres der Bereich der Kunst sei und soziologisch entweder mit entlastenden, wie bei Arnold Gehlen, oder kritischen, wie bei Theodor Adorno, Funktionen belegt werden kann. Wobei ein besonders sophisticated Beobachter wohl mit einigem Recht auf die Idee kommt, wie entlastend doch gerade die Kritik sein kann, wenn man ihr im Reservat der Kunst eine Heimstatt gibt, und wie kritisch doch die Entlastung vom routinierten Getriebe der Welt Jedenfalls wäre die Kunst als das ganz andere erschienen. Meine Argumentation möchte aber das Gegenteil betonen, nämlich, dass die Praxis der Verdoppelung keineswegs kunstspezifisch ist, sondern offensichtlich für jeglichen Ordnungsaufbau in Systemen gilt, die sich durch Kommunikation reproduzieren. Das Ergebnis meiner Andeutung ist dabei nicht, die Gesellschaft unter Kunstverdacht zu stellen, sondern umgekehrt die Kunst unter Gesellschaftsverdacht. Auch sie resultiert aus der Entfaltung der Paradoxie des Zeichens, der Verdoppelung. Auch sie hat damit umzugehen, aus dieser fragilen Form Stabilitäten zu gewinnen und damit Strukturen auszubilden. Es käme nun darauf an, die besondere Entfaltungspraxis der Kunst in den Blick zu nehmen, um wenigstens eine Antwortrichtung auf meine Leitfrage anzudeuten, warum die Kunst die Krise der Realität geradezu selbst ist. Kunst ist ein eigenlogischer Bereich der Gesellschaft und wird dort sichtbar, wo die Verdoppelung auf ihr Original verzichtet. Das Kunstwerk steht dann nicht mehr für etwas anderes, verdoppelt aber trotzdem die Welt, weil es nicht es selbst ist. Seit also der Perfektionsgedanke der Imitatio verschwunden ist, kann sich die Kunst nicht mehr an einem Außen kontrollieren, kontrolliert sich also nur noch selbst und wird damit paradox und selbsttragend. Gerade deshalb funktioniert die naturalistische Abbildung in der Kunst heute vor allem als Zitat, und zwar als Zitat fürs Abbilden und nicht für das Abgebildete. Dabei liegt stets insofern eine doppelte Verdoppelung vor, also nicht nur das Kunstwerk verdoppelt, sondern durch seinen Anschluss in psychischer und sozialer Rezeption wird sie stets noch einmal verdoppelt, und dann muss man darüber reden. Daraus entsteht das hermeneutische Problem der Historisierung. Wenn also Georg Simmel Leonardo da Vincis Abendmahl als Parabel auf den modernen Städter liest, dessen Lebensproblem darin besteht, als Einzelner in der Kreuzung sozialer Kreise Teil eines Ganzen werden zu können, dann ist das Problem nicht, ob das Kunstwerk exakt dies wirklich enthält, sondern dass es gelingen kann, einen künstlerischen Ausdruck für dieses Problem überhaupt für denkbar zu halten. Dabei liegt die Betonung nicht auf diesem Problem, sondern auf der voraussetzungsvollen Voraussetzungslosigkeit, dass Kunst so etwas vermag. Auch die Wissenschaft verdoppelt die Welt. Atommodelle und genetische Texte, strukturelle Kategorisierungen dessen, was der Fall ist, Theorien, Methoden und Schulen. Am wissenschaftlichen Wissen lässt sich sehr schön beobachten, wie sehr Antworten von ihren Fragen abhängig sind. Es sind die Fragen, also die unmittelbaren Strategien einer bestimmten Verdoppelung der Welt, die jene Antworten provozieren, die uns als Wissen über die Welt erscheinen. Eben darin ist sie der Kunst ähnlich. Und darin weist sie wie die Kunst darauf hin, dass alles, was wir tun, die Welt verdoppelt und wir uns stets in einer asymmetrischen Position befinden, weil wir die andere Seite niemals vollständig erreichen können. Wie die Kunst inzwischen auf das Original verzichtet und Wissenschaft sich allenfalls asymptotisch ihrem Gegenstand nähern kann, gilt das letztlich auch für die anderen genannten Mechanismen. Das ist der wichtigste Satz des Vortrags, aber ich erkläre ihn noch. Um weiter zu argumentieren, brauche ich die Unterscheidung von Medium und Form. Medien sind unbeobachtbar, Formen dagegen sind beobachtbar. Es basiert dies auf Annahmen, die der Psychologe Fritz Haider bereits vor etwa 80 Jahren entwickelt hat und die heute etwa in der Systemtheorie eine entscheidende Rolle spielen. Als Beispiel, das kennen Sie wahrscheinlich, lässt sich anführen, Luft als ein Medium, das in der Lage ist, Schallwellen zu übertragen, was es ermöglicht, Geräusche zu hören, ohne dass man die Luft hört, sondern nur jene Formen, die uns in unserer Wahrnehmung als Geräusche erscheinen. Ebenso bleiben etwa Buchstaben in ihrer konkreten Gestalt und Form letztlich unsichtbar. Das heißt, sie müssen nicht in ihrem So-Sein in Anspruch genommen werden, sondern springen uns bereits in Form ihrer Bedeutung ins Auge. Und Zahlung ist geradezu darauf angewiesen, dass das Geld für einen Wert steht und nicht als Geld, also in seiner medialen Form in Anspruch genommen werden muss. Ist das Medium des Sprechens, also die Luft, das Medium des Schreibens der Buchstabe, das Medium der Ökonomie, das Geld, das Medium der Religion, der Glaube, so lässt sich für die Kunst kein eigenes Medium ausmachen. Kunst hat kein eigenes Medium, sondern setzt Medien ein. Das Medium der Kunst sind die Medien. Die Kunst macht all das sichtbar, was sonst unsichtbar bleibt. Sie ist ein großer Paradoxiegenerator. Sie macht sichtbar, was man nicht sehen kann. Sie macht die Blindheit allen Mediengebrauchs zum Programm und kann in ihrer eigenen Blindheit sehen, dass man nicht sehen kann, was man nicht sehen kann. Sehen kann man dann nichts. Und genau darum geht es. Das Argument lautet, anders als in den anderen Verdoppelungen der Welt macht die Kunst explizit auf die Verdoppelung sichtbar und auf die Verdoppelung aufmerksam, indem sie Unsichtbares sichtbar macht, nämlich Medien. Wie tut sie das? Einige Beispiele. Das Sichtbarmachen des Textes als Text und das Spiel mit Erzählperspektiven in der Literatur lässt die Sprache als Sprache erscheinen, als Material, als Medium, an dem sich Formen entfalten und brechen, das ganze Universum hervorbringt und wieder einstürzen lässt. Die Atonalität in der Musik macht auf die Töne als Medien musikalischer Formen aufmerksam und verleiht der klassischen Harmonie den Index des Kontingenten. In Bildhauerei und Plastik kommt es bisweilen zur völligen Reduktion auf das stoffliche Medium. Die Visibilisierung der Leinwand und des Strichs als Pinselstrich in der abstrakten Malerei weisen den Betrachter darauf hin, dass der Pinselstrich beides ist, realer Pinselstrich und fiktionales Element eines Werkes. Die Fotografie bildet ab und spielt doch mit Licht und Schatten als Licht und Schatten. Die Architektur weist darauf hin, dass der Raum nur ein Medium ist, das konkrete Räume erzeugt und spielt mit unseren Seh- und Raumgewohnheiten und stellt doch tonnenschwere reale Immobilien in die Welt. Der Film kombiniert Perspektive und Bewegung, Sichtbares und Unsichtbares, Bewegung und Stillstand und vereint damit die Medien des Raumes, der Töne, der Sprache und nicht zuletzt der Zeit. Letztlich macht sogar die Idee des genialischen Künstlers und der Lebenskunst darauf aufmerksam, dass sich Lebensformen Formierungen eines Mediums verdanken, das als Leben weniger preskribiert, als es uns die Konventionen der Welt nahelegen. Und noch wo die Kunst nahezu unveränderte Gegenstände zulässt und die Unterscheidung von realer und fiktionaler Realität zu unterminieren sucht, kann sie dieser Unterscheidung nicht entkommen, denn auch das explizite Präsentieren etwa eines Alltagsgegenstandes als Kunst kann nur provozieren, wenn es die kunstleitende Unterscheidung voraussetzt. Kunst destruiert Realität. Mit dem Satz hatte ich ja begonnen. Indem sie auf Realität hinweist, und indem sie die Verdoppelung durch Medialität sichtbar macht. Und Wissenschaft tut ein Ähnliches, indem sie schon ästhetisch zeigt, dass die Realität nur als Graph, als Ausschlag auf einem Messgerät, als optische Spur, als statistische Ladung oder Interpretation sichtbar wird. Was der Kunst der Pinselstrich ist, der Wissenschaft die Methode, die ihre Spuren hinterlässt. Und was eine Sozialwissenschaft kann, die das sichtbar macht, eine Perspektivendifferenzwissenschaft, eine Wissenschaft, die System und Umwelt unterscheiden kann, eine Wissenschaft, die stets den Beobachter in die Beobachtung einschließt und sich selbst übrigens auch, ist, darauf aufmerksam zu machen, dass all das auch für ihren Gegenstand, die Gesellschaft, gilt. Und damit wären wir noch nicht ganz am Ende, aber bei der Realität der Krise. Ich spreche nicht von konkreten Krisen, die auf Namen wie Flüchtlingskrise, Klimakrise, Verteilungskrise oder Resonanzerlebniskrise hören. Ich spreche von jenem Krisenmodus, der modernen Gesellschaften gewissermaßen strukturell eigen ist. Das Belastende an der Moderne ist, dass sich nichts von selbst fügt und alles je perspektivisch zugleich Unterschiedliches sein kann. Alles, buchstäblich alles, wird ökonomisch, politisch, rechtlich, religiös, moralisch, medial, pädagogisch, wissenschaftlich, künstlerisch verdoppelt. Nichts ist, was es zu sein scheint oder vorgibt. Keine Behauptung findet einen Anker, der nicht auf einem Boden aufschlägt, der selbst irgendwie verankert werden müsste. Und nirgendwo gibt es einen Ort, an dem das stillzustellen wäre. Das bringt die Moderne in einen Modus, den man als eine permanente Krise beschreiben kann. Und deshalb ist die Moderne auch so anfällig dafür, Einheitsbeschreibungen anzubieten und eine der Perspektiven als die entscheidende, gewissermaßen perspektivenfreie Perspektive anzusehen. Die Realität der Krise ist die Realität einer funktional differenzierten Gesellschaft, deren Lösung, nämlich die Ausdifferenzierung leistungsfähiger Funktionsbereiche, zugleich als ein Problem erscheint. Es entsteht so etwas wie ein Beschreibungsproblem, denn konstative Sätze brauchen so etwas wie eine eindeutige Beziehung zwischen Subjekt, Objekt und Prädikat. Sie sind meistens kausalistisch aufgebaut. Sie können am besten Wenn-Dann-Beziehungen ausdrücken und sie sind in sich auf lineare Prozesse angewiesen. Sie können deshalb letztlich die Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem, die Wechselwirkung von Prozessen und die Komplexität der Abläufe kaum erfassen und müssen es doch tun. Die Realität der Krise hat insofern etwas mit der Krise der Realität zu tun. Man kann sie nicht erreichen, die Gesellschaft, hinkt ihr immer hinterher, kann nicht auf Widerspruchsfreiheit hoffen und muss heute deshalb stets im Krisenmodus fahren. Die letzte Frage, ganz im pathetischen Sinne von letzten Fragen, lautet, ob das schlimm ist. Ich stelle mir eine Gesellschaft vor, die die Krise der Realität überwunden hätte und damit auf ihre unmittelbaren Wahrnehmungen ebenso festgelegt wäre wie auf die Welt, wie sie gerade erscheint. Und ich stelle mir eine Gesellschaft vor, die auf die Realität der Krise verzichten wollte. Dazu müsste sie Zentralinstanzen bilden, die Abweichungen vermeiden. Beides kann man nicht wollen. Beides sollte man nicht wollen. Die Krise der Realität ist also genau genommen die Lösung für die Realität der Krise, für die es keine Lösung gibt. Was wir also vor allem brauchen, ist dies: mehr Kunst und mehr Wissenschaft. Vielen Dank.